Willkommen bei Weiterdenken, dem Podcast der Universität Koblenz. Hier sprechen wir über Forschung, Wissen und Ideen, die bewegen. Denn Wissen schafft Verbindung.
Was hat der Rhein eigentlich mit unseren Vorstellungen von Heimat, Freiheit und Sehnsucht zu tun? Warum prägen literarische Bilder aus dem 19. Jahrhundert bis heute unser kulturelles Gedächtnis? Und welche Rolle kann Literatur spielen in einer Zeit, in der vieles schneller, lauter und fragmentierter wird? Willkommen zu einer neuen Folge von Weiterdenken. Mein Name ist Dr. Inka Engel und heute begrüße ich Professor Dr. Dr. Stefan Neuhaus, Professor für neuere deutsche Literatur an der Universität Koblenz. Stefan, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Du lehrst neuere deutsche Literatur an der Universität Koblenz und bist gleichzeitig tief in der literarischen Vermittlung und Forschung verwurzelt. Bevor wir so richtig starten, kannst du unserem Publikum in eigenen Worten sagen, was Literatur eigentlich für dich bedeutet?
Ja, Literatur ist in eigenen Worten, ist natürlich auch schwierig, weil man eine bestimmte Prägung mitbekommen hat durch sein Fach. Also Literatur ist ein Erfahrungsraum, ist ein Simulationsraum, hat das Dieter Wellershoff genannt, ein Raum, in dem man vieles ausprobieren kann, was man in der Realität nicht so ausprobieren kann oder einfach schwieriger auszuprobieren ist. Also Literatur eröffnet viele Welten jenseits unserer Welt oder perspektiviert die Welt, die wir haben, in anderer Weise.
Hast du so ein bestimmtes Ereignis in deinem Leben, wo du sagst, boah, da habe ich auf einmal meine Liebe zur Literatur entdeckt?
Nein, eigentlich nicht. Also mir wurde viel vorgelesen. Wir wissen ja auch heute aus Studien, wie wichtig es ist, dass Eltern ihren Kindern vorlesen oder Bezugspersonen Kindern vorlesen, schon von klein auf, wie sehr das auch die Denkfähigkeit schult, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Mhm. Also da hatte ich großes Glück. Meine Mutter hat mir schon von klein auf viel vorgelesen, Märchen, Geschichten, und ich bin darauf angesprungen, kann man sagen. Also ich habe dann große Freude daran gehabt, habe dann eben auch früh versucht, selber zu lesen. Und als ich dann diese Kulturtechnik des Lesens erlernt hatte, ja, habe ich Bücher regelrecht verschlungen. Also ich war eine Leseratte.
Kannst du dich erinnern, was war dein erstes, ich sage mal in Anführungsstrichen, richtiges Buch, also außerhalb normaler Kinderbücher?
Also ich glaube, dass eine wichtige Rolle für mich hatte, dann so ein Sprung von einer Lektüre von Kinderliteratur, wie sie in der Zeit üblich war. Also zum Beispiel in meiner Zeit war es bei Enid Blyton, mhm, eine Autorin, die wurde sehr viel gelesen. Mhm. Ich habe die eben auch sehr viel gelesen. Dann zu einer, sagen wir mal, qualitätvolleren Literatur, Astrid Lindgren, Michael Ende, also Autorinnen und Autoren, die weniger unterhalten oder nicht nur unterhalten wollen, sondern die auch eine kritische Perspektive auf Gesellschaft entwickeln. Also oder zumindest, wo das auch eine Rolle spielt.
Und du hast dann auch Literaturwissenschaft studiert?
Ja, also ich habe Deutsch-Leistungskurs im Abi gehabt und wollte eigentlich irgendwas mit Literatur machen, mir war aber nicht klar, was, oder auch mit Schreiben. Also ich habe schon auch früh angefangen zu schreiben, fand meine Schreibversuche eigentlich ziemlich gut. Also aus mir hätte auch ein Schriftsteller werden können, aber ich habe dann, als ich tatsächlich angefangen habe, Germanistik zu studieren und auch Literatur zu lesen, die ich noch nicht kannte, weil ich auch noch, also von meinem Elternhaus her, jetzt nicht an qualitätvolle Literatur so herangeführt werden konnte, habe ich erkannt, wie schlecht das eigentlich ist, was ich selber schreibe.
Okay. Selbsterkenntnis.
Genau, also von einem Literaturstandpunkt aus. Also ich habe viel Gedichte geschrieben, und nachdem ich dann aber auch viele, sagen wir mal, richtige Gedichte gelesen hatte, habe ich erkannt, wie schlecht die sind, und habe meine eigene Textproduktion eingestellt und auch größtenteils vernichtet. Und habe dann wirklich angefangen, meine Lesepraxis, die wir interessanterweise auch aus der Literatur kennen, also eine sehr ungerichtete, am Anfang dann durch das Studium gerichtete Lesepraxis, die, also auch da wieder sehr, sehr viel zu lesen. Also diese Leseratte bin ich Zeit meines Lebens geblieben. Und dann hat sich aber mein Lesen eben auf kanonisierte Literatur gerichtet, weil ich einfach auch wissen wollte, was zählt zu den großen Werken in meinem Studium, also in der germanistischen Literaturwissenschaft, mhm, und warum eigentlich auch. Also diese Frage hat mich dann auch von Anfang an beschäftigt, weil ich ja eben von der Lesepraxis her woanders herkam, eher von einer Art Unterhaltungsliteratur, ungerichtetem Lesen. Und im Studium bekam ich dann ganz viele Texte vorgesetzt, die ich subjektiv auch als viel besser empfand. Aber die Frage, warum sind die jetzt so viel besser, hat mich dann auch angefangen zu beschäftigen. Sodass dann später auch so ein Schwerpunkt meiner Forschung, also meiner Beschäftigung, wissenschaftlichen Beschäftigung mit Literatur geworden ist, literarische Wertung und Kanonbildung.
Du hast gerade eigentlich dir selbst schon eine Frage gestellt, die würde ich jetzt super gerne nochmal aufgreifen. Ich meine, ja, man kennt so einiges aus dem Kanon. Ich glaube, das kennen viele. Das fängt ja auch schon irgendwie in der Schule teilweise an. Wenn ich jetzt auf der Straße nach so dem einen literarischen Werk fragen würde, was dazugehört, würden wahrscheinlich ganz viele Goethes Faust nennen. Warum ist das so? Also du beschäftigst dich genau damit. Warum haben wir überhaupt so eine Kanonbildung? Was ist daran wichtig? Und erweitert der sich immer wieder? Oder sagst du, na eigentlich, wenn ich mir die 10 anschaue, dann würde das doch reichen?
Es gibt sowas wie ein Kernkanon, so nenne ich das, also Texte, die konsensuell einfach als unverzichtbar gelten, als Kulturgut. Mhm. Ja. Und dazu gehört Goethes Faust, oder es ist auch, gilt auch als der wichtigste Text, und das kann man auch sehen. Es gibt so ein Spiel, so ein Kanonspiel auf der Seite von literaturkritik.de, da wird freigestellt, welchen Text man da nominiert und wem man die höchste Punktzahl zuordnet. Und selbst wenn das also nicht irgendwie von außen gesteuert wird, ist es immer der Faust, der an
Aber
erster
warum?
Stelle steht. Also es gibt, ich würde mal sagen, 2 Gründe. Der erste, es ist der konventionalisierte beste Text, also es beruht auf Konventionen. Aber der zweite, es ist einfach auch ein super Text.
Okay, es ist ein super Text.
Und es ist ein super Text, weil er hochgradig innovativ ist. Also das zentrale Kriterium für gute Literatur ist Innovation oder Neuheit, wie es Luhmann nennt. Und weil er sehr viele Themen bearbeitet. Also dieser Text ist unglaublich vielseitig und vielfältig. Man kann sehr viel damit machen, man kann sehr viel daraus lernen und er ist ausgesprochen komplex, aber trotzdem relativ leicht zu lesen.
Relativ leicht, muss man, glaube ich, wirklich. Ich glaube, das relativ, da darf man eine Betonung drauflegen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich tatsächlich es mir mal antun wollte, in Anführungsstrichen antun wollte, mir die komplette Fassung als Theaterstück anzuschauen. Es waren sehr viele Stunden und ich konnte es nicht in einem Stück durchschauen. Es war auf der Expo, ich weiß nicht in welchem Jahr, wo es wirklich komplett aufgeführt wurde. Und es war schon ein wahnsinniges Erlebnis, muss ich sagen.
Ja, man muss auch unterteilen in den ersten und den zweiten Teil. Also der erste Teil ist viel einfacher zu lesen, weil er weniger voraussetzungsreich ist. Mhm. Und der zweite Teil ist viel schwieriger zu lesen, viel komplexer. Natürlich liegt dazwischen auch ein großer Zeitraum. Also Goethe hat den zweiten Teil ja erst am Ende seines Lebens veröffentlicht und hat auch als reifer Autor, wenn man das so sagen will, lange daran gearbeitet. Und deshalb ist dieser Text auch nochmal komplexer ausgefallen. Der erste Teil hat ja auch eine lange Entstehungszeit, geht aber zurück auf Erlebnisse des jungen Goethe, der ein Marionettentheaterspiel von Faust gesehen hat und als Junge, also als Kind davon fasziniert war. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, dass eben gerade Faust 1 diesen Stellenwert hat und der zweite Teil dann eher so ein bisschen außen vor bleibt oft.
Aber trotzdem ja toll, wenn man nach so einer langen Zeit immer noch sagen kann, der Text ist innovativ. Hm. Also allein, dass etwas über so eine lange Zeit innovativ bleiben kann und wahrscheinlich auch immer bleiben wird, ist ja einfach, zeugt vielleicht auch einfach von dem Stellenwert von diesem Werk. Aber du beschäftigst dich, auch wenn du jetzt sagst, deine poetischen Texte waren dann nicht so gut, die eigenen, beschäftigst du dich trotzdem auch weiterhin mit Gedichten und Liedern. Ich habe gelesen, beispielsweise auch mit politischen Gedichten und Liedern nach 45. Das ist auch was ganz ehrlich mich persönlich gerade umtreibt und beschäftigt. Wie kann denn Lyrik eigentlich gerade in solchen, ich nenne sie mal, anstrengenden politischen Zeiten vielleicht auch als Mittel der Meinungsbildung wirken, aber auch vielleicht auch missbraucht werden im negativen Sinne?
Ja, Literatur ist natürlich immer dadurch, dass sie unterschiedlich interpretiert werden kann und kulturell prägend war, hoffentlich auch immer noch ist, obwohl sie natürlich starke Konkurrenz bekommen hat, insbesondere in den sozialen Medien. Aber Literatur ist nie vor Instrumentalisierung gefeit gewesen. Also sie wurde vielfach, sagen wir mal, für politische Zwecke auch missbraucht. Aber Literatur hat sich auch lange Zeit oder war lange Zeit so etwas wie eine Gegenöffentlichkeit in Zeiten der Zensur. Also in Zeiten, in denen es nicht möglich war, seine Meinung frei zu sagen, war es möglich, sie in einer kodierten Weise zu sagen. Also dann eben über symbolische, über metaphorische Ausdrucksweisen, als ob über eine andere Art von Realität, die aber bezogen ist auf die Realität. Die Bezüge muss man sich dann als Leserin oder Leser entsprechend erschließen, aber das war dann in der jeweiligen Zeit auch etwas, was kulturell gelernt worden war. Ja. Mhm. Also nehmen wir mal die Literatur in der DDR. Sarah Kirsch ist die wahrscheinlich bekannteste Lyrikerin in der DDR gewesen und konnte auch ihre Gedichte publizieren in der DDR, wurde also nicht zensiert oder wenig zensiert und hat vor allen Dingen Naturlyrik geschrieben, würden wir sagen. Aber alle ihre Gedichte waren ausgesprochen politisch und wurden als politische Gedichte gelesen, weil das, was sie über die Natur geschrieben hat, auf die politischen Verhältnisse in der DDR bezogen wurde. Und das ist eben eine besondere Qualität von Literatur in sogenannten geschlossenen Gesellschaften immer gewesen. Und deshalb ist Literatur traditionell auch immer sehr politisch. Und ist es auch heute noch, weil Literatur sich als Reflexionsmedium versteht, das gesellschaftliche Prozesse kritisch hinterfragt.
Würdest du sagen, es gibt ein bestimmtes Jahrzehnt oder bestimmte Jahre, die Literatur, Lyrik produziert haben, worauf wir uns jetzt mal wieder mehr besinnen sollten, wo wir wieder mehr drüber lesen sollten?
Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass gerade im Moment die Texte der sogenannten literarischen Moderne oder klassischen Moderne Anfang des 20. Jahrhunderts wieder sehr stark rezipiert werden. Also Autoren wie Thomas Mann, aber auch Literatur von Frauen der Zeit. Also Else Lasker-Schüler ist so in den letzten Jahrzehnten eine Autorin, die wiederentdeckt wurde, ist vielleicht das falsche Wort, aber die auch einen höheren Stellenwert bekommen hat. Also so Autorinnen, Autoren in einer Zeit, in der die Krisenhaftigkeit der Zeit sehr stark empfunden wurde. So. Ja. Wir leben jetzt auch wieder in einer Zeit, in der wir die Krisenhaftigkeit unserer Zeit sehr stark empfinden. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was Literatur auch ausmacht, dass sie in unterschiedlichen Zeiten hilft, so etwas, diese Erfahrung von Krise besser zu verstehen und vielleicht auch zu helfen, mit dieser Erfahrung besser klarzukommen.
Du hast gerade eben schon die sozialen Medien angesprochen, dass sie ein Stück weit auch, ja, vielleicht der Literatur oder dem Buch den Rang ablaufen. Zumindest habe ich das schon von anderen Stellen gehört. Das, glaube ich, wurde sogar genannt, dass das Buch stirbt aus. Siehst du das auch so? Ist Literatur auf dem absteigenden Ast?
Ja, eindeutig. Also das kann man ja auch belegen durch Studien. Und die Wirkung von Medien zu untersuchen hat ja eine lange Tradition. Und auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels stellt immer wieder solche Studien an. Also es gibt eine ganze Reihe von Institutionen, die solche Studien machen. Und da ist eindeutig belegt, dass Literatur in dem Sinne, wie ich Literatur verstehe, aus meinem Fach heraus der große Verlierer ist, wenn es ums Lesen geht in den letzten Jahrzehnten.
Jetzt würde aus meiner Perspektive, für mich war Literatur oder auch allgemein Bücher schon auch ein Stück weit Identitätsbildung. Das geht ein Stück weit dann ja auch verloren.
Das geht verloren.
Und wie können wir das aufhalten? Oder was wird denn da kompensiert? Also was tritt an die Stelle stattdessen?
Ja, vor allen Dingen, es wird immer noch viel gelesen. Es wird nicht weniger gelesen, aber das sind vor allen Dingen natürlich dann soziale Medien, die der Gewinner der letzten Jahrzehnte sind, der letzten 10, 15 Jahre. Also von 0 auf Platz 1, kann man sagen. Dahinter dann die Rezeption anderer Medien, insbesondere audiovisueller Medien, also jetzt heute eben nicht mehr Fernsehen, dann eben Streamingdienste, die vor allem rezipiert werden. Also Mediennutzung hat sich schon immer verändert, aber hat sich durch zunächst mal das Privatfernsehen in den 80er Jahren, dann jetzt die Streamingdienste und die sozialen Medien einfach so massiv verändert, dass die Literatur zu so einer Art Randphänomen geworden ist.
Müssen wir dem denn was entgegensetzen? Und wenn ja, was könnte das dann sein?
Ja, wir leben ja nicht in einer totalitären Gesellschaft. Das heißt, wir können nur Anreize schaffen. Und da ist meiner Ansicht nach schon auch unsere Gesellschaft in dem Sinne gefragt, dass schon auch die staatlichen Institutionen hier mehr tun müssten, aus meiner Sicht. Also wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, also in einer auch gesteuerten, in der wir nicht sagen, also der Markt regelt alles aus gutem Grund. Und das heißt, wir sollten auch den Markt ein bisschen regeln und auch regulieren. Und wir sollten auch den Bildungsauftrag, den wir als staatliche Institutionen haben, stärker wahrnehmen. Also ich bin ein großer Verfechter der öffentlich-rechtlichen Medien, weil ich die für unverzichtbar halte. Aber ich sehe auch die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Medien ausgesprochen kritisch, die also Formate abbauen, nur weil sie sagen, die Zahl der ZuschauerInnen ist nicht ausreichend. Aber wenn man nur auf die Zahlen guckt, dann nimmt man den öffentlichen Bildungsauftrag nicht mehr wahr. Und auch in der Schule. Ich bin nicht der Verfechter eines Deutschunterrichts, in dem gesagt wird, Hauptsache, die lesen überhaupt irgendwas.
Ja.
Auch wenn es irgendwas ist, was eben meinetwegen Fanfiction oder so, ja. Also das jetzt, oder dass eben bestimmte Bestseller, die gerade en vogue sind, dass die dann in der Schule gelesen werden. Mhm. Fantasy, Thriller oder was weiß ich.
Oh, ich bekomme meinen Sohn jetzt gerade erst 10, muss man dazu sagen, aber ich bekomme ihn nur zum Lesen, indem ich ihm Bücher bestelle über Fortnite. Also, ja. Ich denke mir im Moment tatsächlich so, okay, Hauptsache du fängst mal an, ein Buch zu lesen. Ja, die besseren kommen vielleicht, hoffentlich.
Absolut.
Aber ich bin gerade noch auf dem Level, Hauptsache er fängt einfach mal an.
Finde ich auch total gut. Also das als Elternhaus hat man da, ist man da in einer anderen Rolle. Aber als Schule sollte man sagen, ja, das ist toll, dass ihr das lest. Lest in eurer Freizeit so viel wie möglich, was immer ihr wollt. Aber wir als Schule haben einen Bildungsauftrag und bei uns lernt ihr jetzt auch Texte kennen, mit denen ihr ansonsten vielleicht nicht konfrontiert werdet und die euch auch vieles zeigen. Also ich habe von Literatur als Reflexionsmedium gesprochen oder euch etwas lernen lassen, was diese Bücher, die ihr in eurer Freizeit lest, euch eben nicht vermitteln.
Ja, du unterrichtest ja zukünftige LehrerInnen. Wie schaut es da aus? Konntest du da schon feststellen, obwohl sie ja irgendwann alle mal Deutsch unterrichten werden, ist da auch schon weniger Kenntnis über Literatur, wenn sie hier ankommen? Und gelingt es dir denn irgendwie, sie auch zu begeistern für deinen Kanon in Anführungsstrichen?
Ja, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Also ich glaube schon, also ich meine, bei uns, weil wir so klein sind, kommen sie ja kaum an mir vorbei. Also sie haben keine Wahl. aber ich habe schon den Eindruck, weil ich auch meine Lehrveranstaltungen regelmäßig evaluiere, dass die Begeisterung, mit der ich an meinen Gegenstand herangehe, ihnen auch vermittelt, dass es durchaus etwas gibt, wofür es sich zu begeistern lohnt. Also den Eindruck habe ich schon, nicht bei allen natürlich, und das war auch früher nie anders.
Okay.
Also Germanistik ist immer ein Massenfach gewesen oder ein Fach gewesen, das viele angefangen haben zu studieren, vielleicht auch sogar dann zu Ende studiert haben, die gar nicht mal so gerne lesen. Also das kann man nicht verhindern, das will man auch nicht verhindern. Also ein älterer Kollege von mir, der jetzt mittlerweile leider verstorben ist, Jochen Vogt, der hat eine Einladung zur Literaturwissenschaft veröffentlicht, eine Einführung in die Literaturwissenschaft, die er als Einladung etikettiert hat, hat aber in dem Vorwort geschrieben, eigentlich wollte er das Warnung vor der Literaturwissenschaft nennen.
Okay, das schneiden wir nachher raus. Nein.
Weil er eben der Meinung war, dass viele mit falschen Vorstellungen anfangen, dieses Fach zu studieren. Deshalb haben wir in Koblenz auch das im Laufe der Zeit, in der ich da bin und auch meine Kollegin Uta Schaffers da ist und andere auch, haben wir angefangen, das Studium so umzubauen, dass unsere Studierenden von Anfang an eigentlich vermittelt bekommen, was es heißt, Literaturwissenschaft zu studieren, durchaus auch in einem Lehramtsstudium.
Mhm.
Also man kann nicht darauf verzichten, bestimmte Grundlagen zu vermitteln, und wir versuchen das gleich am Anfang auszuflaggen, damit die dann auch wissen, worauf sie sich einlassen.
Mhm. Du bist auch hier an der Universität, aber eigentlich noch für etwas ganz anderes zuständig als jetzt für deinen klassischen Seminarinhalt. Und zwar bist du Mitorganisator der Josef Breitbach Poetikdozentur an unserer Universität. Kannst du unseren Zuhörern einmal erklären, was das überhaupt ist?
Ja, Politikdozenturen gibt es ja schon sehr lange in Deutschland. Die bekannteste ist vielleicht die Frankfurter Politikdozentur. Aber an vielen Universitätsstandorten gibt es so etwas. Wir machen das hier in Kooperation Stadt und Universität, insbesondere das Theater. Also unser Theaterintendant hier, Markus Dietze, hat sich dafür sehr engagiert. Wir haben ja eine enge Kooperation mit dem Theater, auch in anderen Bereichen, Stichwort Darstellen, Spiel. Mhm. Und auch die damalige Kulturreferentin, der jetzige Kulturreferent, möchten das gerne weiterführen. Das ist der Versuch, jetzt aus universitärer Sicht, kommt jetzt ein schwieriges Wort, vermischen. Also Universität in die breitere Öffentlichkeit zu bringen und zugleich aber auch Kooperationspartner zu finden, die ein gemeinsames Interesse mit uns haben. Und das ist eben für das Lesen zu werben und dann einfach auch mal eine Autorin oder einen Autor in den Mittelpunkt zu stellen, mit dem oder der wir verschiedene Veranstaltungen machen, die sich an ein möglichst breites Publikum richten und mit dieser Person dann auch über ihre Produktion zu diskutieren.
Wir nennen das auch gern Transfer, muss ich jetzt an dieser Stelle einfach sagen. Kann ich nicht anders. Die letzte eigentlich geplante Poetikdozentur wäre besetzt gewesen mit Anna R. Letztlich konnte sie nicht stattfinden aufgrund des frühen Todes von ihr. Wenn du so zurückblickst, ganz schwierige Frage eigentlich, aber warum Anna R. und was hättest du dir eigentlich von dieser Begegnung zwischen ja doch Popmusik und Lyrik und Universität eigentlich erhofft?
Ich muss sagen, das war jetzt nicht meine Idee, aber es fand es eine sehr gute Idee. Also unser jetziger Kulturreferent und auch unser Intendant haben schon auch die Absicht, verbinden auch schon die Absicht mit dieser Poetikdozentur, Persönlichkeiten zu finden, die deren Werk von vornherein auch für eine breitere Öffentlichkeit geeignet ist. So. Mhm. Und dass man zum Beispiel auch mit denen einen Termin im Theater machen kann. Mhm. Da war dann die Idee, dass man auch mal über den Tellerrand dessen guckt, was man üblicherweise unter Literatur so subsumiert. Das finde ich nicht nur gut, sondern da haben die beiden bei mir auch offene Türen eingerannt, weil ich auch schon vor langer Zeit mal in einem Buch ein Kapitel geschrieben habe darüber, dass es eigentlich schade ist, dass Songtexte nicht zur Literatur gehören.
Ja.
Oder gezählt werden. Sie gehören zur Literatur. Mhm. So. Aber sie werden oft nicht dazu gezählt. Da hat sich auch in den letzten 20 Jahren viel geändert in der Literaturwissenschaft. Es hat immer mehr Publikationen darüber gegeben. Auch zum Beispiel über Rap gibt es relativ viel, aber überhaupt auch über Songs als Teil von Literatur und als Teil von Lyrik. Insofern ist es jetzt nichts wahnsinnig Neues. Aber wir haben eben auch die Hoffnung damit verbunden, dass wir mit Anna R. eine Künstlerin finden, die eben im Sinne Josef Breitbachs vermittelnd wirkt. Also zum einen Menschen versucht zu erreichen, denen sie in einem so eine Art humanistische Botschaft versucht zu vermitteln, aber zugleich auch durchaus politisch wirkt in einem völkerverständigenden Sinn, so, oder in einem menschenverständigenden Sinn, der nicht an irgendwelche geografischen Grenzen gebunden ist. Also sie hat zum Beispiel in ihrem ersten Soloalbum, das zweite ist ja jetzt gerade posthum erschienen, einen Song, der sich kritisch mit der Zurückweisung von Flüchtlingen auseinandersetzt, der sich kritisch damit auseinandersetzt, dass Flüchtlinge im Mittelmeer oder auch im Ärmelkanal sterben, weil sie versuchen, über das Wasser Europa zu erreichen, aber sie zurückgewiesen werden oder ihnen es schwer gemacht wird. Und das heißt also, dass sie eine Perspektive in ihren Songtexten entwickelt, die das Menschliche betont.
Es gibt dann immer Veranstaltungen mit der jeweiligen Person, auch für die Öffentlichkeit, aber der oder diejenige geben auch dann Seminare hier an der Universität mit Studierenden, oder?
Genau, also das ist das Format, dass die Person, die kommt, eine Poetikvorlesung in der Universität hält, in der Aula. Mhm. Also das heißt, sie erzählt etwas über ihre Motivation zum Schreiben, über ihre Texte, über das, was sie für grundlegend hält, für ihre eigene Textproduktion und auch über die Absichten, wie sie damit auch wirken möchte, auch welche Wirkung sie zurückgespiegelt bekommt, also wie die Leserinnenschaft oder Songtexten. Bei Anna R. wäre es dann sicher eben auch auf die Musik noch mit. Ja. Und wäre sie noch mit auf die Musik eingegangen, also die ZuhörerInnen, wie das auf sie wirkt und wie sie mit denen interagiert. Also so das ganze Spektrum von der Produktionsseite hin zur Rezeption soll dann da oder kommt dann da in der Regel auch zur Sprache. Und dazu kommt dann eben immer auch mindestens eine Seminareinheit, in der wir nicht nur ein Seminar, oft zwei oder drei Lehrveranstaltungen zusammenbringen. Mhm. Die so konzipiert sind, dass sie eben auch einen Fokus legen auf die dann im Mittelpunkt stehende Art von Literatur, die diese Person vertritt.
Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich finde, das ist halt eine wahnsinnige Chance auch für Studierende, mit wirklich mit einer Künstlerin zusammenzukommen, einer Schriftstellerin, die man normalerweise nicht trifft. Und einfach der oder demjenigen mal Fragen zu stellen. Wenn du so zurückblickst, ich meine, du hast schon einige Poetikdozenturen wahrscheinlich begleitet. Was sind so, ja, Momente, die einem einfach im Gedächtnis bleiben bei sowas?
Ja, also zum Beispiel als Ulla Hahn im Seminar war und das Seminar war wirklich richtig voll und dann von Studierenden gefragt wurde, wie soll ich jetzt denn dieses Gedicht von Ihnen, wie soll ich das verstehen? Mhm. Dann hat sie gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, Ihnen das zu erklären. Das ist Ihr Gedicht, wenn Sie das lesen. Ich habe das zwar geschrieben, aber wenn Sie das lesen, dann ist das Ihr Gedicht und Sie denken sich etwas bei dem Gedicht.
Ah, also schön.
Das war so ein Moment, der auch bei den Studierenden, glaube ich, sehr eindrucksvoll gewirkt hat.
Hast du noch so eine Erinnerung, wer in Anführungsstrichen am meisten Aufmerksamkeit erregt hat, wer am meisten Studierende oder auch die Öffentlichkeit angezogen hat?
Nee, also ich glaube, also es waren ja noch nicht so viele und ich glaube, alle haben auf ihre Weise ein interessiertes Publikum gefunden. Also da würde ich jetzt niemanden jetzt
besonders hervorheben. Okay, ja, spannend. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt darauf, wer denn die nächste bekommt, weil ich habe natürlich vorweg gefragt, wir können leider noch nicht spoilern. Es steht noch nicht fest, also von daher bleiben wir gespannt. Vielleicht versuchen wir aber irgendwie im Nachgang nochmal zu informieren. Ich möchte noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen. Du beschäftigst dich vielleicht nicht ganz so typisch mit Rheinromantik. Was bitte ist Rheinromantik?
Ja, also mein Problem ist ja, dass mich zu vieles interessiert und ich mich dann natürlich entscheiden muss, womit beschäftige ich mich jetzt als nächstes. Manchmal werden die Dinge auch von außen an einen herangetragen und in dem Fall ist es tatsächlich so, ich bin kein Romantikexperte, aber ich habe in einer Stadt studiert, nämlich in Bamberg, in der ein Autor, der eigentlich so als einer der herausragenden Autoren der Romantik gehandelt wird, E.T. Hoffmann, eine prägende Zeit verbracht hat und auch seine Werke immer wieder auf Bamberg Bezug nehmen. Die Hoffmann-Gesellschaft sitzt in Bamberg und also ich habe insofern von daher auch schon so eine bestimmte Prägung, was die Romantik betrifft, mitbekommen. Und hier ist mir nun aufgefallen, wir sind ja hier im Weltkulturerbe Mittelrhein.
Ja, das habe ich auch schon mitbekommen.
Also für die ZuhörerInnen, die das noch nicht wussten. Und unsere Universität ist also mitten in diesem Weltkulturerbe und meiner Ansicht nach sollte man das auch nutzen. Ich will nicht sagen ausnutzen, aber nutzen. Mhm. Und auch in der Literaturwissenschaft ist es so, dass wir, oder gerade auch in der Literaturwissenschaft ist es so, dass wir dann uns mit Literatur beschäftigen können, die eigentlich dazu geführt hat, dass es so ist. Also, dass wir diese Landschaft als so wichtig und als so prägend und als so touristisch erfahren und erleben. Und dass die auch so eine große Rolle gespielt hat bei der Entwicklung des modernen Tourismus, das hat sehr viel mit literarischen Texten zu tun. Es hat sehr viel mit der Rheinreise von Clemens Brentano und Achim von Arnim zu tun. Das hat sehr viel mit der Rheinreise von Lord Byron zu tun. Das hat damit zu tun, dass berühmte Autorinnen und Autoren hier am Rhein gereist sind und Texte darüber geschrieben haben, die dann so eine Art Mythos geschaffen haben. Mhm. In dessen Folge dann der moderne Tourismus vielleicht nicht entstand, aber doch sehr stark intensiviert wurde. Also Literatur, also erstens sind wir mitten im Zentrum von diesem Weltkulturerbe. Meiner Ansicht nach machen wir zu wenig daraus. Und zweitens ist die Literatur mitten im Zentrum der Genese dieses Weltkulturerbes und macht eigentlich zu wenig daraus. Also wenn nicht wir in Koblenz uns auch mit der Rheinromantik beschäftigen, wer soll das denn sonst tun?
Und wir liegen ja auch noch besonders schön tatsächlich direkt zwischen Rhein und Mosel. Also ich meine, das deutsche Eck mag ein Begriff sein, aber ich sag's mal für die ZuhörerInnen, kommen Sie nach Koblenz, schauen Sie sich das an. Es ist wirklich schön hier. Warten Sie noch ein paar Monate, je nachdem, wann Sie die Folge hören, und kommen Sie doch eher Richtung Sommer, dann ist es noch hübscher. Aber wieder zurück zum Thema. Also prägt letztlich Literatur sogar unsere regionale Kultur?
Natürlich. Historisch gesehen hat Literatur einen absolut prägenden Einfluss auf unsere kulturelle Entwicklung.
Ich denke so ganz klassisch an so manche Gerichte, die man je nachdem, wo man bekommt, auf der Speisekarte sieht. Also ich habe es tatsächlich gerade in der Assoziation mit was Essbarem. Es gibt beispielsweise ja dann sowas wie, ich sag mal, das Goethe-Frühstück oder ich weiß nicht, die Brentano-Schnitte. Und dann geht man irgendwie darauf zurück, dass er irgendwann mal in diesem Lokal saß, das gegessen hat und dann den und den Text geschrieben hat. Ich finde es ganz wundervoll. Also wie symbiotisch und wechselseitig dann nicht nur Geschichte, Literatur und auch noch Kulinarik zusammenfließen. Ich glaube, man kann es tatsächlich hier am Rhein auch wirklich schön beäugen und erleben. Jetzt möchte ich doch zum Abschluss noch zwei Fragen stellen. Also zum einen, es geht natürlich nicht, dass ich das nicht frage. Was empfiehlst du unseren Hörerinnen als Leserinnen? Ein einziges Buch, vielleicht dein Lieblingsbuch, dein literarisches Werk, wo du sagst, das müsst ihr unbedingt lesen.
Das ist die Inselfrage. Also welches Buch würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen, wenn du nur eins auswählen dürftest? Das ist eine ganz bekannte Frage. Ein Freund von mir, Markus Gasser, hat mal darüber ein dickes Buch geschrieben. Also das kann man natürlich eigentlich gar nicht entscheiden. Aber ich habe mir diese Frage dann eben auch schon öfter gestellt und ich schwanke zwischen, also ich würde eigentlich sagen, ich würde zwei Bücher mitnehmen. Das eine sind die gesammelten Gedichte Friedrich Schillers und das zweite ist der Lyrikband aus der Werkausgabe von Erich Kästner. Mhm. Also ich glaube, Schillers Gedichte und Kästners Gedichte, da hätte ich so einen Fundus, der mir auf der einsamen Insel dann doch auch längere Zeit, ohne dass mir damit langweilig würde, die Zeit vertreiben würde.
Ich glaube, die meisten würden aktuell sagen, ach, auf einer einsamen Insel, ja, dann nehme ich mein Kindle mit und speichere mir einfach alles drauf. Deshalb habe ich Aber die würdest du auch tatsächlich dann unseren HörerInnen empfehlen, als das, was sie morgen theoretisch, wenn man das dann so einfach überhaupt bekommt, sich kaufen.
Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Es gibt nicht die Leserin und den Leser, also welches Alter, welche Zielgruppe ist eigentlich gemeint. Aber ich würde sagen, also lest mehr Gedichte.
Lest mehr Gedichte, okay.
Also der große Gewinner, der in den Genres und Gattungen ist ja der Roman. Mhm. Wenn man sieht, dass im 18. Jahrhundert Romane nicht als literaturfähig galten und dass eigentlich die gebundene Rede, also das heißt in Versen veröffentlichte Texte nur literaturfähig waren, also eben Dramen und würden sagen Gedichte, also Lyrik. Und heute wird zu 99% werden Romane gelesen, also Prosa. Und Gedichte liest kaum noch jemand. Und das finde ich sehr schade. Also Gedichte sind kurz, man kann sie auch zwischendurch mal lesen. Und sie enthalten auf so knappen Raum mit so wenig Text, so viele Assoziationsmöglichkeiten, sind so anspielungsreich. Man kann sie wunderbar nutzen, um von da aus seine Gedanken spazieren zu lassen.
Ich musste gerade dran denken, ich habe tatsächlich Mascha Kalecko im Bad stehen, weil ich denke, das ist sowas ganz Kurzes, das kann man zwischendurch im Bad, in Anführungsstrichen, sodass jeder weiß, was damit gemeint ist, ohne dass ich es ausspreche, mal schnell lesen und dann aber ganz lange mitnehmen und ganz viel drüber nachdenken, obwohl es ja nur so ein kurzer Text war. Also lesen der Gedichte finde ich ganz wunderbar und trotzdem noch eine abschließende Frage. Mache ich eigentlich jedes Mal einen utopischen Blick, wenn du dir etwas wünschen dürftest, wie es in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren weitergeht mit Literatur, auch im Hinblick natürlich auf die Universität, wie würdest du deine Utopie malen?
Ja, ich würde mir wünschen, dass wir diese Wende hin zur Empirie und dass alles irgendwie genormt sein muss und alles irgendwie abprüfbar sein muss, dass alles so in Kästchen sortiert wird, dass wir davon wieder ein bisschen zurückkommen zu einem spekulativen Denken, wo eben wir mehr auf Vielfalt setzen statt auf Normierung. Ja, also eine Offenheit, eine größere Offenheit gegenüber Themen, eine größere Offenheit gegenüber auch dem, dass man mehr ausprobieren kann, dass man weniger festgelegt wird auf bestimmte Verfahrensweisen. Also das ist so eine generelle Entwicklung, die ich beobachte. Und das hatten wir auch heute in dem Gespräch, das wir davor hatten mit Kolleginnen und Kollegen, auch ein bisschen als Konsens. Also wir leben in einer Zeit, in der zu viel normiert wird, in der zu wenig ausprobiert werden kann. Das ist ein generelles Problem. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass Leute wieder mehr Literatur lesen.
Ich würde sagen, da schließen wir uns einfach mal an und drücken die Daumen. Tatsächlich Normierung in vielleicht auch nicht nur literarischer Sicht, sondern in vielerlei Hinsicht, gerade in unserer Gesellschaft. Ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir, dass du heute hier warst, dass du uns diese spannenden Einblicke gewährt hast in Poetik, Literatur und auch ein bisschen in Rheinromantik und vielleicht sogar in den Studiengang Literaturwissenschaft. Also vielen Dank, dass du da warst. Ich wiederhole es nochmal. Lest mehr Poetik, lest mehr Gedichte und bleibt natürlich auch neugierig und hört immer mal wieder bei unserem Podcast rein.
Ja, danke schön.
Vielen Dank.
Das war Weiterdenken, der Podcast der Uni Koblenz. Bleibt neugierig und folgt uns für mehr spannende Einblicke. Überall da, wo es Podcasts gibt.